Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Unterstützt das Militär Maduro, den Präsidenten von Venezuela, oder folgen sie dem Aufruf von Guaido, dem selbsternannten Übergangspräsidenten, sich ihm anzuschließen, einen Aufstand zu organisieren, um Venezuela zu verändern? So ganz genau kann man das im Moment nicht sagen. Eins ist eigentlich nur sicher bisher, es gibt Ausschreitungen heute in der Hauptstadt Caracas.
Inzwischen rollen dort Panzerfahrzeuge, es gibt noch mehr Tränengas, Wasserwerfer. Ein Wasserwerfer ist sogar in eine Gruppe von Demonstranten hineingefahren, also es wird viele Verletzte geben.
Das ist Anne-Kathrin Mellmann, unsere Korrespondentin für die Region. Und ich habe mit ihr sowohl über die aktuelle Lage gesprochen, als auch über diese Befreiung eines Oppositionsführers. Heute von Teilen des Militärs ist das offenbar unterstützt worden. Und was das für Venezuela bedeutet, Einschätzungen dazu, hört ihr im frischen Podcast vom Update am Dienstag, den 30. April. Außerdem Thema Trash-Pop. Ja, ich weiß es ganz genau. Ich schließe mich da in Teilen sogar ein. Es ist für viele so ein Guilty Pleasure, Trash-Pop, ne? Richtig hart abfeiern, abdancen zu Dr. Alban oder Scooter oder weiß ich nicht, vielleicht auch mal ein Ballermann-Hit. Aber Trash ist eben nicht gleich Trash. Es gibt guten Trash-Pop und es gibt eben auch trashigen Trash-Pop.
Deswegen könnte man es vielleicht besser so formulieren: Trashige Musik ist dann gut, wenn sie gut schlecht gemacht ist.
Darüber könnt ihr jetzt noch ein bisschen nachdenken. Und wo die Grenzen verlaufen zwischen trashig-trashig und trashig-schlecht und gut, unser Reporter Johannes Hyper-Hyper-Döbbelt klärt euch auf in der kommenden halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Unterstützt das Militär jetzt Maduro, also den offiziellen Präsidenten von Venezuela, oder folgt das Militär dem Aufruf von Guaido, dem selbsternannten Übergangspräsidenten, sich eben ihm anzuschließen und einen Aufstand zu organisieren, um Venezuela zu verändern? So ganz genau kann das im Moment noch niemand sagen. Sicher ist, ein Teil der Militärsoldaten hat heute einen Oppositionspolitiker aus dem Hausarrest befreit, offenbar auf Anweisung von Guaido. Aktuelle Infos dazu bekommt ihr jetzt von unserer Korrespondentin für die Region, Anne-Kathrin Mellmann. Anne-Kathrin, erstmal einen Blick auf die aktuelle Lage. Wir haben das eben schon gehört bei uns hier in den Nachrichten. Also es gibt Meldungen von Zusammenstößen von Wasserwerfern in Caracas, der Hauptstadt. Wie ist es denn aktuell? Was kannst du uns sagen?
Tatsächlich vor einer Militärbasis, der gleichen, vor der sich Guaido im Morgengrauen in einem Video mit Leopoldo López, dem Oppositionsführer, präsentiert hatte. Da kommt es zu Zusammenstößen. Schon am Morgen haben die Soldaten aus der Militärbasis heraus Tränengas nach draußen geworfen. Inzwischen rollen dort Panzerfahrzeuge. Es gibt noch mehr Tränengas, Wasserwerfer. Ein Wasserwerfer, das haben Live-Fernsehbilder gezeigt, ist sogar in eine Gruppe von Demonstranten hineingefahren. Also es wird viele Verletzte geben. Es war zuvor auch schon von Verletzten berichtet worden, wegen der Tränengaspatronen, die dort im Moment herumfliegen. Und was in den anderen Landesteilen los ist, das ist noch völlig unklar.
Jetzt ist ja eben heute dieser Oppositionspolitiker befreit worden. Was heißt das denn eigentlich für die Lage in Venezuela?
Leopoldo López ist eine ganz schillernde und ganz wichtige Figur in Venezuela. Also alle Oppositionsanhänger sorgen sich immer irgendwie auch um sein Schicksal. Er ist vor 5 Jahren verhaftet worden, ins Gefängnis gesteckt worden. Und er war bis dahin eigentlich der wichtigste Oppositionsführer. Er gehört zur selben Partei wie Juan Guaido. Deswegen war in den letzten Monaten eigentlich auch immer klar, dass es da ganz klare Absprachen gibt zwischen den beiden. Es gab auch die Verschwörungstheorie vielleicht, dass diese ganze Strategie erarbeitet worden ist von Leopoldo López, der inzwischen nicht mehr im Gefängnis sitzt, sondern unter Hausarrest steht. Und in diesem Hausarrest, das habe ich mir selbst mehrfach angesehen, da wird er sehr, sehr streng und schwer bewacht. Da gibt es immer Geheimdienstmitarbeiter vor der Tür, und zwar sehr viele, die sehr genau gucken, wer da vorbeigeht und ihn Tag und Nacht bewachen. Und dass er nun dort also rausgeholt werden konnte, befreit werden konnte, hat eine ganz starke Symbolwirkung in Venezuela, weil das natürlich auch signalisieren soll, schaut, das Militär steht jetzt auf Seiten der Opposition.
Wie reagiert Maduro darauf heute? Was hat er gesagt? Wie hat er sich geäußert?
Erst einmal war er offenbar ein Schockstarrer, hat sich stundenlang nicht geäußert. Dann inzwischen hat er wenigstens getwittert und er schreibt in seinem Tweet, dass die Kommandanten des Militärs im gesamten Land Nerven aus Stahl hätten und allesamt auf seiner Seite stünden. Und dann hat er seine Mitarbeiter vorgeschickt, wie zum Beispiel den Präsidenten der Versammlung, der verfassungsgebenden Versammlung, die die Nationalversammlung entmachtet hat, Diosdado Cabello, und ihn also sagen lassen, das sei ein weiterer Putschversuch, den man niederschlagen werde, und alle abtrünnigen Soldaten würden wie Verräter behandelt.
Falls es Guaido jetzt erneut nicht schafft oder immer noch nicht schafft, den Maduro eben aus dem Amt zu drängen, das ist ja eben sein eigentliches Ziel, was würde das denn bedeuten für Guaido?
Also wenn das heute nicht klappt, dieser Überraschungskuh, dann glaube ich, wird es darauf hinauslaufen, dass die sozialistische Regierung mit ihrer Ankündigung, mit ihrer Drohung ernst macht und Guaido ins Gefängnis steckt. Das hätte in den letzten Wochen und Monaten schon immer mal wieder passieren sollen, passieren können, ist dann aber nicht geschehen. Vor einigen Wochen hat die sozialistische Regierung die parlamentarische Immunität von Guaido aufheben lassen, um schon mal den Weg dafür zu bereiten. Guaido ist ja der Präsident des Oppositions dominierten Parlaments. Also ich denke, wenn diese Aktion heute scheitert, dann werden beide, sowohl Guaido als auch Leopoldo López, im Gefängnis sitzen. Es kann aber auch sein, dass die beiden dieses Kalkül genau in Kauf nehmen und sich da sozusagen opfern wollen für eine gute Sache. Wenn sie im Gefängnis landen am Ende des Tages, dann könnte das eine sehr viel größere Mobilisierung in Venezuela hervorrufen.
Anne-Kathrin, danke an dich, dass du uns noch mal ein paar aktuelle Hintergründe geliefert hast zu der Lage der aktuellen in Venezuela. Dort ist es offenbar zu Zusammenstößen gekommen. Wasserwerfer wurden eingesetzt. Anne-Kathrin Mellmann war das, unsere Korrespondentin für die Region.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie Populismus funktioniert, das bekommen wir auch im aktuellen Europawahlkampf mit. Die AfD Berlin dekliniert das aktuell durch mit einem Wahlplakat. Darauf sieht man ein Gemälde aus dem 19. Jahrhundert, Der Sklavenmarkt, so heißt es, vom französischen Maler Jean-Léon Gérôme. Dort sieht man eine Frau, die wird von Männern begutachtet und diese Männer tragen Turban. Darunter dann eben der AfD-Wahlslogan, damit aus Europa kein Eurasien wird. Eurasien, das sollte man wissen, ist so ein Kampfbegriff von Rechtspopulisten, die eben fest davon überzeugt sind, Europa würde bald von Muslimen beherrscht. Jetzt hat das Museum in den USA, in dem dieses Gemälde hängt, sich bei der AfD gemeldet und sie hat die Partei dazu aufgefordert, dieses Wahlplakat zu entfernen, weil es eben politisch instrumentalisiert wird. Offenbar hat die AfD da etwas ganz grundlegend missverstanden. Und was das ist, wir steigen jetzt mal ganz tief ein in die Bildanalyse zusammen mit Stefan Koldehoff, Kunstkritiker und Kollege vom Deutschlandfunk. Stefan, lass uns erstmal darüber sprechen, was dieses Bild eigentlich zeigt. Was sieht man?
Angeblich einen Sklavenmarkt. Man sieht ägyptisch oder orientalisch anmutende Männer, die um eine Frau herumstehen. Die Frau ist natürlich nackt und diese Männer untersuchen die Frau und sie untersuchen sie tatsächlich physisch. Und was das Bild suggerieren soll, ist eben, da wird eine Frau von irgendjemandem zum Kauf angeboten. Diese Männer interessieren sich dafür. Diese Frau ist nicht mehr als ein Stück Ware für diese orientalisch anmutenden Männer. Und so war das damals eben im Orient.
Das Bild ist ungefähr von 1866, glaube ich, ne? Was ist denn eigentlich der Kontext für die damalige Zeit gewesen?
Also zunächst mal eine Marketinggeschichte. Damals kommt in Frankreich der Impressionismus auf. Das heißt, die Leute malen nicht mehr eins zu eins das, was sie sehen, sondern so, wie sie es sehen, wie sie es empfinden, wie sie es fühlen. Das war natürlich eine Art Revolution für die Kunstwelt. Bis dahin war ganz klar vorgeschrieben worden, wie hat ein Bild auszusehen. Dann kamen die Impressionisten und sagten, nö, machen wir nicht mit, wir malen so, wie wir sehen. Und damit war die Frage, was machten die konservativen Maler? Und die haben eben diese Marktlücke entdeckt, zu sagen, ja, dann entdecken wir für uns einfach mal neue Bildwelten. Und so entstand der sogenannte Orientalismus.
Also das ist eine Kunstströmung.
Das ist eine Kunstströmung. Okay. Das war sozusagen, was die für sich definiert haben. Wir malen jetzt mal orientalische Motive. Wussten aber, wie auch der Maler dieses Bildes, über das wir gerade gesprochen haben, eigentlich gar nicht, wie es da ausgesehen hat, weil viele überhaupt nicht dort waren.
Also, ach, die müssen zwangsläufig gar nicht vor Ort gewesen sein.
Der zum Beispiel ist maximal bis in die Türkei bzw. nach Ägypten gekommen. Weiter hat der es nicht geschafft. Ob das nun Orient ist, darüber könnten wir trefflich streiten. Meiner Meinung nach ist es das nicht. Mhm. Nein, das waren Fantasiewelten, wie man sich das damals eben vorgestellt hat. Also die Frauen waren natürlich immer die Objekte der Begierde. Ich habe vorhin schon gesagt, ein toller Vorwand, mal wieder nacktes Fleisch zu malen. Die bösen Orientalen, die die Frauen auszogen, um sie zu begutachten. Die Orientalen selbst in aller Regel mit Waffen, mit Krummsäbeln, immer mit dunklen Augenbrauen, immer irgendwie ein bisschen böse, ein bisschen schlecht. Also da wurden schon auch bestimmte Stimmungen erzeugt mit diesen Bildern.
Das heißt, diese Szene, die man sieht auf diesem Gemälde, die hat der Maler höchstwahrscheinlich selbst so gar nicht gesehen oder erlebt.
Noch weiter, die wird es wahrscheinlich so auch nie gegeben haben. Ah, ja. Denn das ist ganz spannend. Das Museum in den USA, in dem dieses Bild hängt, hat sich damit natürlich auseinandergesetzt und sagt auf der eigenen Website, geht bitte, liebe Betrachter, mal davon aus, dass das ein reines Fantasieprodukt ist. Das wird so nicht gegeben haben.
Aber was macht dann die AfD jetzt damit? Inwiefern instrumentalisiert sie das?
Naja, die nutzen eben genau die Stimmung, die bösen, bösen Orientalen, die arme, hilflose, weiße, europäisch aussehende Frau, die nur noch das Objekt ist. Es gab sogar eine erste Plakatversion, bei der sogar Bezug auf die Kölner Silvesterereignisse genommen wurde. Also da wird ganz klar behauptet, es gibt die bösen Männer aus dem fernen Osten, die unseren weißen Frauen hier im Westen was ganz Böses wollen. Und das müssen wir als AfD verhindern.
Also das heißt, sie stellt einen kunsthistorischen Kontext in ganz andere Zusammenhänge.
Ja, das muss man so sehen. Und sie behauptet, dass das, was sie da benutzt, eine historische Wirklichkeit ist. Dass also Männer im Osten Europas, aber auch noch weiter weg, sich immer schon Frauen gegenüber so verhalten hätten. Und das müsse man um Himmels Willen für die Fortschreibung in der Gegenwart verhindern. Dass das alles eine Fantasieszene ist, dass das bestenfalls, naja, eine sexuelle Fantasie für den Kunstmarkt der damaligen Zeit ist und vielleicht auch politisch was Konnotiertes, um eine bestimmte Fremdenangst zu schüren, das erzählt die AfD nicht. Die behaupten, das ist historische Wirklichkeit. Und das ist schlicht eine Lüge.
Könnte nicht dieses Museum auch noch rechtlich dagegen vorgehen? Ich meine, dieses Bild hängt bei denen. Was können die denn jetzt machen? Außer zu sagen, sie wollen nicht, dass die AfD weiterhin mit diesem Gemälde auf dem Plakat arbeitet.
Die können leider Gottes überhaupt nichts machen, weil das Urheberrecht in der Kunst nach 70 Jahren abläuft. Also wer 70 Jahre tot ist, da kann niemand mehr sagen, das gehört mir oder den Erben oder dem Museum oder wem auch immer. Die können bitten, das nicht zu tun, aber juristisch ist da nichts zu machen.
Welches Fazit ziehen wir denn jetzt darunter, Stefan? Also ich meine, das Plakat ist jetzt in der Welt. Das Museum kann natürlich fordern, dass diese Plakate abgehängt werden. Aber die AfD, die lacht sich doch eigentlich jetzt schon wieder kaputt. Ich meine, wir reden auch drüber.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht schon deswegen, weil es jetzt dadurch eine große Öffentlichkeit bekommt. Ansonsten muss man einfach nur sagen, offenbar mit Kultur, mit Bildung nicht viel am Hut in der Partei. Sonst hätten sie gewusst, dass sie da wirklich nun völlig aufs falsche Pferd setzen.
Ja, und auch wir haben darüber diskutiert. Springen wir da über ein Stöckchen? Uns war es aber in diesem Fall wichtiger, einfach mal vernünftig einzuordnen, woher kommt dieses Gemälde und wie wird es eben durch die AfD-Wahlplakate für die Europawahl aus dem Zusammenhang gerissen. Wie der richtige Zusammenhang ist, hat euch Stefan Kolderhoff erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Er möchte es nicht. Er möchte es auf gar keinen Fall. Und wenn Donald Trump dafür die Deutsche Bank verklagen muss, dann macht er das. Die Deutsche Bank soll nämlich gegenüber zwei Ausschüssen des US-Kongresses die Finanzen offenlegen, und zwar vom Präsidenten der USA, weil man sich eben davon erhofft, vielleicht doch noch neue oder weitere Erkenntnisse zu bekommen, ob bei der US-Präsidentenwahl manipuliert wurde. Trump bzw. seine Anwälte sprechen davon, dass man ihm politisch schaden wolle und dass das Ganze ein Eingriff in die Privatsphäre sei. Mehr Hintergründe bekommt ihr jetzt von unserem Korrespondenten aus Washington, Thilo Kössler. Thilo, also erklär uns bitte nochmal, warum verklagt Donald Trump die Deutsche Bank?
Mit seiner Unterlassungsklage will Donald Trump, wollen seine drei Kinder und sein Firmenkonsortium verhindern, dass die Deutsche Bank als Trumps langjährige Hausbank Unterlagen über Kreditverträge weiterleitet an zwei Ausschüsse des Kongresses, bei denen es um eine Summe von insgesamt 300 bis 360 Millionen Dollar geht, also kein Pappenstiel. Dahinter steckt ganz offensichtlich die Befürchtung, dass möglicherweise Geschäftsverbindungen zutage gefördert werden, die Trump unter allen Umständen geheim halten möchte. Die Demokraten haben den Verdacht, dass Donald Trump diese Kredite, die zu einem Zeitpunkt vergeben wurden, als Trump bereits bei den amerikanischen Banken als finanziell verbrannt galt, dass er diese Kredite nur deshalb bekommen hat, weil er sehr einreiche und sehr einflussreiche Bürgen hatte. Konkret geht es dabei, Sonja, um den Verdacht, dass möglicherweise russische Oligarchen oder deren Hintermänner zu den Bürgen gehören könnten. Und die Deutsche Bank ist damit in die unangenehme Position geraten, unfreiwilligerweise im Kontext der Russland-Affäre möglicherweise zu einem der wichtigsten Belastungszeugen geworden zu sein. Wenn sich der Verdacht der Demokraten erhärten würde, dann stünde der Präsident der Vereinigten Staaten ja als jemand da, der finanziell abhängig von anderen Mächten ist, in diesem Fall von Russland. Und das erklärt möglicherweise die Unterlassungsklage der Trump-Familie.
Also das heißt, wenn man jetzt der Spur des Geldes folgen würde, dann könnte wirklich etwas Unangenehmes herauskommen dabei für den US-Präsidenten.
Naja, das ist die rote Linie, die Donald Trump immer wieder vorgegeben hat. Er hat gesagt, wer hier meine Finanzen untersuchen möchte, der überschreitet eine rote Linie. Deshalb gibt er nicht seine Steuererklärung heraus, was bei Präsidenten immer üblich gewesen ist. Deshalb will er der Deutschen Bank verweigern, die Unterlagen über die Kreditverträge weiterzugeben. Nun sagen allerdings die Demokraten, Sonja, die Klage Donald Trumps ist völlig wertlos. Denn natürlich hat allein der Kongress das verfassungsmäßig verbriefte Recht, mit dem Mittel der Vorladung unter Strafandrohung Informationen einzuholen, Zeugen und Firmen zu vernehmen, übrigens auch aus dem Ausland, und sich ein Bild über diese dubiosen Finanzen des Präsidenten zu machen. Das gehört zu seinem Kontrollrecht. Und man muss wissen, dass nicht nur der Kongress sich ein Bild von Finanzen Trumps machen will und den Krediten der Deutschen Bank, sondern auch die Staatsanwaltschaft von New York. Auch sie hat die Unterlagen angefordert und die Rechtsexperten, viele Rechtsexperten zumindest, sagen, Donald Trump hat keinerlei Chance, gegen den Kongress vorzugehen und gegen den Bescheid, dass die Deutsche Bank Unterlagen aushändigen muss.
Du hast ja gerade schon gesagt, die Deutsche Bank ist viele, viele Jahre lang die Hausbank gewesen von Donald Trump. Sie hat Geschäfte mit ihm gemacht, im Endeffekt bis zu dem Zeitpunkt, bis er eben Präsident der USA geworden ist. Warum haben die denn dann damit aufgehört?
Also das ist natürlich für die Deutsche Bank eine missliche Situation, jetzt nicht nur gewissermaßen möglicherweise ein Hauptbelastungszeuge oder ein ganz wichtiger Belastungszeuge in dieser Russland-Affäre zu sein, sondern möglicherweise auch in die Situation zu kommen, vom Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika Kredite zurückzufordern. Das, glaube ich, kommt im Bankenturm in Frankfurt nicht so wahnsinnig gut an. Nun wird man sehen, wie sich der Fall weiterentwickelt, denn es wird jetzt zumindest sagen das viele, an die Gerichte weitergeleitet. Es werden also Gerichte entscheiden müssen, wer hat nun recht, Donald Trump mit seiner Unterlassungsklage oder der Kongress, der die Unterlagen anfordert. Vermutlich kann die Deutsche Bank erst einmal abwarten, was die Gerichte sagen. Angeblich hat die Deutsche Bank bereits vergangene Woche erste Unterlagen eingereicht. Die Deutsche Bank hat auch jetzt wieder betont, wir kooperieren mit den Behörden. Wie sie sich jetzt entscheidet in diesem juristischen Vakuum, das bleibt abzuwarten. Der Kongress und die Staatsanwaltschaft von New York wollen aber natürlich an ihrer Forderung festhalten. Und je nachdem, was zutage kommt, kann es für Donald Trump tatsächlich unangenehm werden. Und die Umstände deuten ja darauf hin.
Und wie lange kann das jetzt dauern, bis das letztendlich entschieden wird? Bis klar ist, dass die Deutsche Bank nicht nur liefern muss, sondern bis es wirklich dann beim Kongress ist, bei der Staatsanwältin von New York?
Dass es sehr schnell gehen wird, davon ist nicht auszugehen. Donald Trump könnte es darauf anlegen, so auf Zeit zu spielen, dass er sich über den Wahltermin hinüberrettet im November nächsten Jahres.
Der Präsident der USA, Donald Trump, verklagt die Deutsche Bank. Über die Hintergründe habt ihr mehr erfahren von Thilo Kössler.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich glaube, ich fand das damals nur deshalb so toll, weil der Typ, in den ich verknallt gewesen bin, immer dazu getanzt hat in der Großraumdisse.
Hyper, hyper!
Ja. Es ist wirklich so, wenn ich das jetzt höre, ich muss immer noch so lachen. Weil ich bin so konträr fasziniert. Es erinnert mich eben an früher, aber gleichzeitig denke ich auch, was für ein Scheiß, ne? Scooter, hyper, hyper. Hat auch schon 25 Jahre auf dem Buckel, das Ding. Und egal, wie man Scooter jetzt findet, es ist eine der kommerziell erfolgreichsten deutschen Bands. Ja? Die spielen Konzerte in England, in Russland und natürlich auch in Deutschland. Es gibt also offenbar viele, viele Menschen, die immer noch auf diesen 90er-Jahre-Trash abfahren oder auf Variationen davon, so Ballermann-Hits und so. Ne? Nur warum Trash nicht immer gleich Trash ist, sondern unter bestimmten Bedingungen sogar cool und likable, unser Reporter Johannes Döbbelt hat die Antworten.
International erfolgreich ist Scooter ja schon lange, aber richtig geadelt wurden sie vielleicht erst vor 3 Jahren, als Scooter es in die US-Late-Night-Show von Jimmy Fallon geschafft hat.
Scooter. Ja, Scooter.
This is Scooter.
Yeah.
Jumping all over the world.
Also nicht als Live-Act, aber sie haben es mit einem ihrer Lieder in die Rubrik namens Do Not Play These Songs geschafft.
This song is called How Much is the Fish?
How much is the fish?
Queer, how much is the fish? Here it is. Scooter, how much is the fish?
The chase is better than the catch.
The chase is better than the catch.
How much is the fish?
Das Publikum bei Jimmy Fallon lacht sich kaputt und in Deutschland und anderswo gehen Tausende zu den Konzerten von Scooter und anderen eher trashigen Künstlern oder sie feiern die Musik auf Partys.
Der Mann ist kultig, also die Band an sich, und deswegen kann man sich das schon mal anhören. Man hat dann auch so einen gewissen Backflash da manchmal.
Naja, wenn das so Mitsinglieder sind, die man halt mitsingen kann, das macht dann schon Spaß.
Ich gehe schon, wenn ich feiern gehe, meistens auf Trash-Partys. So. Also tatsächlich, ja, keine Ahnung, so wenn ich 2 Uhr nachts im Club stehe und irgendwie Britney kommt, das also geht ab, ich weiß nicht, mag es gern. Also es ist halt so, man kann leicht mitsingen, ist gut, ja.
Gefühlt gibt es ja schon seit vielen Jahren keine mittelmäßige Party, die ohne obligatorische 90er-Runde auskommt. Aber es geht natürlich noch deutlich trashiger. Warum feiern viele das so ab? Woher kommt die Lust auf den Trash? Fragen wir doch mal Max Alt.
Mein Name ist Max Alt. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bonn.
Fachgebiet Popmusik. Und ab und zu hört er auch selbst trashiges Zeug.
Tja, ich glaube, da spreche ich für viele, wenn man sagt, dass man sich dem manchmal nicht entziehen kann.
Max Alt sagt, dass Trash-Musik vor allem bestimmte Grenzen in Frage stellt.
Ob jetzt die Grenze zwischen Laien und Profi oder der Grenze zwischen guter und schlechter Musik oder gutem und schlechtem Geschmack, dieses Infragestellen der Norm ist, glaube ich, schon mal ein erster Punkt, wo einige Trash-Musiker oder auch Bands ihre Fans an sich binden können.
Trash-Musiker dürften in der Regel wissen, dass sie trashig sind. Sie spielen bewusst mit diesen Grenzen, um am Ende wieder etwas Neues und Originelles zu schaffen.
Ich würde behaupten, dass Trash nicht nur ein Entwurf einer Gegenästhetik zu gutem Geschmack ist, sondern viel eher auch eine Ästhetik des Lächerlichen oder der Lächerlichkeit prägt.
Eine Lächerlichkeit, die bis zur Parodie reichen kann. So wie beim Rapper Moneyboy, der sich in seinen Songs über das Gepose und Geprahle im Hip-Hop lustig macht.
Hab so viele Uhren, ich brauch mehr Handgelenke. Guck, wie ich den McLaren vorbei an einer Ampel lenke. Ich bin zu Player für die Hater.
Wobei man natürlich auch erstmal checken muss, ist das ernst gemeint oder nicht. Und davon hängt dann auch ab, wie ich die Musik höre. Also 1:1 oder irgendwie ironisch. Nach dem Motto, ja, wir wissen ja, dass das trashig ist und genau deswegen finden wir es gut.
Deine Bitch setzt sich mit ihrem Booty auf mein Face. Auf mein Face. Ich fang sie an zu lecken, denn ich mag den Taste. Ich
bin wieder. Manche sagen auch, trashige Musik wie von Scooter und Co. ist so schlecht, dass sie schon wieder gut ist. Musikpsychologe Stefan Kölsch von der norwegischen Uni Bergen sieht das anders.
Damit ein Stück es durch den zeitlichen Filter von mehr als 20 Jahren schafft, muss es schon so ein gewisses Etwas haben, denke ich. Dieses Hyper, das ist ja auch kein schlechtes Stück, überhaupt gar nicht. Das muss man auch erstmal hinkriegen, dass man mit so etwas sozusagen in Anführungsstrichen ganz Einfachen etwas macht, was so viele Leute dazu bringt, da mitschwingen zu wollen.
Also, Trash wirkt vielleicht erstmal banal, aber es steckt dann doch oft mehr dahinter. Deswegen könnte man es vielleicht besser so formulieren: Trashige Musik ist dann gut, wenn sie gut schlecht gemacht ist.
Das merken wir uns. Trashige Musik ist dann gut, wenn sie gut schlecht gemacht ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das gerade, das war ein Funky Animal, nämlich ein Beluga. Das ist so ein kleiner Wal, sieht wirklich ganz, ganz niedlich aus, unverdächtig. Und vielleicht ist er ja deshalb wie geschaffen für Spionage. Ja? Womöglich dieser Weißwal, den norwegische Fischer jetzt am Wochenende vor der Küste von Finnmark im Norden des Landes angetroffen haben. Es gibt also Vermutungen, dass dieser Wal ganz gezielt eingesetzt worden ist, um Dinge auszuspionieren. Denn dieser Beluga hatte so eine Art Riemen um den Körper. Da dran eine Kamera und auf diesen Riemen stand eben übersetzt Ausrüstung aus St. Petersburg. So, der Walforscher Audun Rikardsen von der Arktischen Universität in Tromsø, der hat behauptet, seine russischen Kollegen glauben, der Wal sei vom russischen Militär gefangen gehalten worden. Aha, also es wird im Moment unheimlich viel gerätselt, was denn nun mit dem Wal sein könnte. Pascal Fischer hat das nochmal ein bisschen recherchiert für uns. Also Pascal, wie wahrscheinlich ist so ein Spionage-Weißwal?
Ja, gucken wir uns mal an, was die Russen sagen. Die sagen, wir sind skeptisch. Im Fernsehsender 360 Grad hat der Militärhistoriker Juri Knutow gesagt, alles westliche Provokation. Vielleicht sei der Wal zu wissenschaftlichen Zwecken unterwegs oder Schmugglern entkommen. Und der Militärvertreter Viktor Baranets hat einem Moskauer Radiosender gesagt, Russland hat nur Kampfdelfine, und zwar auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Die sollen aber den Meeresboden untersuchen oder Minen an Kriegsschiffen aufspüren, und das sei überhaupt kein Geheimnis, dass es die gibt.
Ich habe vorhin auch noch mal so ein Video gesehen von dem Beluga-Wal. Der schien auch so verspielt zu sein. Mhm. Ne? Der hat immer so kleines Spielzeug rausgeholt und so.
Ja gut, weil der an Menschen
gewöhnt ist.
Gewöhnt ist,
ah,
genau.
Ja, okay, alles klar. Also das war jetzt quasi die russische Sicht. Hast du Einschätzungen aus dem Westen auch?
Ja, den Militärhistoriker Rainer Pöppinghege von der Uni Paderborn. Der findet nämlich, klingt alles unwahrscheinlich, weil ja sozusagen ein Absender auf dem Wal draufsteht, auf diesem Band, ne, stand ja St. Petersburg. Natürlich könne man aber helfen, ausspionieren mit so einem Tier.
Ja, möglicherweise ist mit Kamera ausgestattet oder mit Sonarausrüstung, aber das ist natürlich im Prinzip in der heutigen Zeit auch mit technischen Gerätschaften irgendwie zu schaffen. Also da weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie man sich das vorstellen kann, zumal ja auch die Größe dieses Tieres nicht unbedingt dazu angetan ist, im Geheimen und Verborgenen wirken zu lassen.
Aber ganz weit hergeholt ist diese Taktik jetzt auch nicht. Seit den 1960er Jahren forschen nämlich die USA und Russland mit Delfinen und Seelöwen in San Diego und Sevastopol. Ja, die sollen dann Sachen auskundschaften oder werden mit Dynamit und anderem Sprengstoff bestückt und greifen den Feind an. Und das macht man mit denen, weil diese Tiere einen guten Orientierungssinn haben.
Seit wann macht man das denn überhaupt? Also, dass man Tiere so abrichtet im Endeffekt, dass sie eben auch so als Spion arbeiten können?
Also im großen Stil spätestens seit dem Ersten Weltkrieg. Ja? Damals wollte man die feindlichen Linien auskundschaften, hatte ja noch keine Drohnen. Hat man also einfach Kameras genommen und auf Tauben montiert. Und diese Kameras haben regelmäßig Fotos geschossen, erzählt Rainer Pöppinghege.
Ja, mit Tauben, mit Kameras, das hat leidlich funktioniert. Da hat man dann gehofft, dass die zum rechten Moment das richtige Bild lieferten. Da die automatisch auslösten und nicht allzu häufig, kam es immer darauf an, wann die Tiere an welchem Ort waren.
Also war das eher Glück. Hm.
Tiere mit Technik, hat man dann die Taktik weiter verfolgt?
Ja, in den 60ern hat die CIA für 23 Millionen Dollar eine Katze aufgerüstet. Also Mikros in den Ohren, Sender im Schädel, Antenne im Schwanz. Die Katze sollte dann die sowjetische Botschaft ausspionieren, wurde nur leider von einem Taxi angefahren.
Hm. Klingt aber ehrlich gesagt auch ein bisschen gruselig. Antenne im Schwanz und so, Hilfe. Ja, auch natürlich ein relativ teurer Spaß. Wäre es denn billig, Tiere nur abzurichten, also ohne dieses ganze Technikgedöns, dass die irgendwie mitteilen können, was die so ausspioniert haben?
Ja, das gibt's auch schon bei den Minenbienen. Das ist eine neuere Idee. Die lassen sich ja konditionieren auf Sprengstoff, wie auf Nektar, den sie ja natürlicherweise suchen. Und dann ortet die Biene sozusagen Bomben und zeigt diese Bomben dann an durch diesen Schwänzeltanz, also durch diese Flugfigur, die dann fliegt. Das Problem ist natürlich in Städten zum Beispiel, da gibt es ganz viel Ablenkung für die Bienen, die werden ganz konfus und ja, als Kundschafter im Straßenkampf sind die dann eher ungeeignet.
Okay, also klingt alles noch ein bisschen so, als müsste da noch weiter dran gearbeitet werden, das weiter ausgearbeitet werden. Oder ist das einfach ja unterm Strich auch ganz schön viel Schwachsinn und so Verschwörungstheorie-mäßig?
Ja, manchmal ist auch Paranoia im Spiel, vielleicht ja auch bei uns, wie wir jetzt mit dem Wahl da umgehen. Beim Beispiel Israel sieht man das auch immer wieder. Es gibt immer wieder Meldungen über angebliche Spionagetiere. Der Iran hat mal Eichhörnchen verhaftet, die hätten Spionagezubehör gehabt. Was genau, sagen die dann nicht. Geier im Sudan oder in Saudi-Arabien wurden gefangen mit GPS-Sender und einem Ring mit hebräischen Schriftzeichen. Oh Wunder, da sollte einfach nur der Vogelzug erforscht werden.
Ja, es ist sicherlich auch durch die Exotik sicherlich auch viel hinzugedichtet. Aber wenn man sich die Vergangenheit so anschaut, hat der Mensch im Prinzip sehr erfindungsreich immer mit Tieren gewirkt und hat sie zu allen möglichen militärischen Zwecken eingesetzt, die man sich als Zeitgenosse nicht unbedingt vorgestellt hätte.
Okay, dann lass uns trotzdem noch mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Also wohin geht dann die Spionagereise?
Ja, vielleicht zum Cyborg in den USA zum Beispiel. Da will man Haie technisch aufrüsten und dann ja weiter funken, was die Haie wahrnehmen. Und so will man dann feindliche U-Boote zum Beispiel aufspüren. Früher waren die Tiere ja eben eigenwillig, ne, so wie diese Tauben. Und der Hai soll aber ein Implantat im Hirn haben und so ferngesteuert werden.
Das klingt auf jeden Fall auch gruselig und ein bisschen auch leider nach Tierversuch. Tiere als Spione, ob Beluga, Biene, Taube, Katze oder Hai. Pascal Fischer hat uns mehr dazu erzählt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.